Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am 12. Januar 2010 ereignete sich auf dem Inselstaat Haiti in der Karibik ein verheerendes Erdbeben, dem vorsichtigen Schätzungen zufolge mehr als 300.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Der entstandene Schaden in dem Land, das zu den ärmsten Staaten der Welt gehört, überstieg bei weitem das jährliche Bruttoinlandsprodukt. Wir wollen heute fragen, wie es jetzt, knapp 3,5 Jahre später, auf Haiti aussieht und was die katholische Kirche tut, um den Menschen zu helfen. Unser Gesprächsgast heute ist der aus Haiti gebürtige Pater Jean-Alex Normil. Grüß Gott, Pater Alex, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Schönen guten Morgen, ich bin der Pater Alex.
Ja, herzlich willkommen. Ja,
danke.
Ich will Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie stammen aus Haiti, wie erwähnt, aus der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince. Jetzt leben Sie aber in Deutschland. Sie sind Priester der Erzdiözese Köln. Was ist dort Ihre Aufgabe?
Also als Priester, als internationale katholische Jugendseelsorge im Erzbistum Köln habe ich eine besondere Aufgabe, natürlich mit großer Herausforderung. Meine Hauptaufgabe ist, Jugendliche aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Sprachen zu begleiten. Konkret versuche ich langsam noch die Jugendlichen im Glauben der Kirche festigen und stärken. Ich versuche einfach noch für sie, für diese Jugendlichen immer da zu sein, damit wir Gott gemeinsam erfahren können. Natürlich durch die Katechesen auch, wir versuchen unser Glauben weiter zu tiefen. Also der Glaube muss vertieft werden. Je mehr vertiefen wir unser Glauben, desto besser schaffen wir das, um ihn weiterzugeben.
Ja, da haben Sie ja sicherlich jetzt eine ganze Menge zu tun. Steht ja ein großes Ereignis auch bevor, der Weltjugendtag in Rio. Sicherlich werden auch viele Jugendliche aus der Erzdiözese Köln dahin reisen. Haiti hat ja aufgrund seiner Geschichte eine besondere Affinität zu Frankreich. Warum sind Sie denn gerade nach Deutschland gekommen?
So, ja, ich hätte gerne Frankreich als Ortsmission ausgesucht. Aber man hat mir nach meiner Priesterweihe im Jahr 2007 gesagt, du wirst in Deutschland gebraucht. Also musste ich Erfahrungen sammeln und mein Orden wusste, dass ich die Fähigkeit hatte, die Sprache zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.
Also zu welchem Orden gehören Sie?
Skarabini-Orden.
Mhm.
Das ist Skarabini-Orden, das ist nicht so bekannt wie Salesianer, aber wir begleiten einfach die Migranten in die Welt.
Mhm. Ja. Sprechen wir jetzt mal über das verheerende Erdbeben. Sie sagten, Sie sind seit 2007 auch schon hier.
Ja.
Dieses Erdbeben war dann Anfang 2010. Wie und wo haben Sie diese Nachricht erfahren?
Also, als ich die Bilder im Fernsehen sah, konnte ich es mir nicht vorstellen. Es war für mich wie ein Katastrophenfilm. Schrecklich, wirklich. Viele Häuser, so Schulen und Kirchen waren zerstört. Mein Herz war in Haiti. Also als ich das gesehen habe, ich wollte sofort nach Haiti.
Sie haben noch Familie dort?
Ja, meine Familie hatte das schwere Erdbeben erlebt. Mein Elternhaus war nicht zerstört, obwohl wir nur 12 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince weg wohnen.
Mhm, also ja. Haben Sie noch Glück gehabt.
Ja.
Sie sagten gerade, Sie wären am liebsten sofort dorthin gereist. War sicherlich am Anfang nicht möglich. Haben Sie sich denn danach mal ein Bild davon gemacht, von den Verwüstungen?
Ja, 3 Monate nach dem schrecklichen Erdbeben konnte ich nach Haiti fliegen. Das war sehr kompliziert mit Flughafen dort und Reisen. Das war sehr wirklich. Und ich konnte 3 Monate später nach Haiti fliegen, um natürlich meinen Landsleuten ein Stück Hoffnung zu geben. Das habe ich gut geschafft.
Und wie war die Lage damals, 3 Monate nach dem Erdbeben?
Also kurz vor der Landung des Flugzeugs, habe ich ein bisschen gesehen, konnte ich die Hauptstadt, also Port-au-Prince, wegen der Vielzahl der zerstörten Gebäude und der aufgestellten Zelte nicht erkennen.
Mhm. Und ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben versucht, etwas Hoffnung zu geben. Konnten Sie von hier aus irgendwie auch konkrete Hilfe organisieren?
Ja, als ich etwa 3 Monate nach dem Erdbeben nach Haiti kam, suchten mich schon einen Tag nach meiner Ankunft Familien, natürlich mit vielen Kindern, auf. Sie wollten meine Hilfe. Ich habe Kindertage organisiert und ein paar Familien konkret geholfen. Also diese Tage war für etwas 300 Leute in einem Quartier organisiert und die waren mehr als 500. Also ich habe ein Schulkomitee natürlich für mein Schulprojekt dort in Haiti aufgebaut.
Erzählen Sie uns ein bisschen von diesem Schulprojekt.
Alles begann in Frechen. Also als das Erdbeben in Haiti passiert
ist. Frechen bei Köln, ne?
Ja, in Köln, mhm. In der Nähe von Köln, 12 Kilometer von Köln, ja, weit. War ich natürlich als Kaplan in Frechen tätig. 12 Tage später habe ich einen Trauergottesdienst für die Erdbebenopfer gefeiert. Die Anteilnahme der Frechener Leute ist sehr groß. Viele Menschen hatten mich nach der Messe angesprochen und gefragt, wie sie helfen können. Das war die Hauptfrage. Während des Trauergottesdienstes wurde viel Geld gesammelt. Die Leute wollen etwas konkret machen und die Frage natürlich. Gemeinsam haben wir entschieden, eine Schule für die Kinder zu bauen. 2011 bin ich mit einer deutschen Delegation aus Frechen nach Haiti geflogen. Die ersten Steine für den Bau der Schule wurden bei dieser Gelegenheit aufgestellt. Der Bau geht gut weiter. Natürlich ist es langsam mit komplizierter Bürokratie weltweit, aber geht gut weiter.
Das Projekt läuft noch.
Das Projekt, ja.
Wie stark, Pater Alex, war eigentlich die Kirche von dem Unglück betroffen?
Ja, da kann man schon sagen, dass sie sehr betroffen war. Also das war katastrophal. Viele Kirchen waren kaputt. Die Kirche war tief betroffen. Der Erzbischof Serge Mio, der mich 2007 zum Priester geweiht hatte, ist während des Erzbebens gestorben. Das war wirklich stark und sehr hart für mich.
Ja. Und viele weitere Priester auch und natürlich die ganzen Zerstörungen, die es auch an den Kirchen und Kapellen gab. Wie ist denn die Lage jetzt, knapp 3,5 Jahre nach der Katastrophe?
Also 3,5 Jahre nach der Katastrophe ist die Situation immer noch nicht klar. Es ist, wie gesagt, ein bisschen kompliziert. Sicherlich gibt es Institutionen, die gute Intention haben, aber sie müssen auch begleiten werden, denn sie kennen die Realität vor Ort nicht, um die Hilfsprojekte weiterzubringen. Die politische Situation ist ein bisschen kompliziert. Und das auf internationaler Ebene. Aber ich habe Hoffnung, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen dort verbessern werden. Gemeinsam werden wir das schaffen.
Also Sie sind guter Hoffnung. Nun ist es aber so, dass Haiti, abgesehen von diesem Erdbeben, auch oft unter anderen Naturkatastrophen leidet. Mhm. Warum ist die Insel so anfällig, auch für Überschwemmungen und Erdrutsche?
Ja, ich bin kein Experte, aber trotzdem kann ich was sagen. Also die Regenzeit macht viel in Haiti kaputt. Orkane können der Insel wegen seiner großen Küstenfläche starke Schäden zufügen. Haiti liegt zwischen der karibischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte. Wegen dieser Position, ist Haiti eine erdbebengefährdete Region. Beim letzten Erdbeben am 12. Januar 2010 kamen etwa 200.000 Menschen ums Leben. Haiti hat immer wieder Naturkatastrophen erlebt. Und das führt dazu, dass die Entwicklung des Landes langsam vorangeht und immer wieder zurückgeworfen wird. Also jedes Mal diese Katastrophen in Haiti passiert, ja, es ist schrecklich auch für Haiti, für das Land.
Vielen Dank, Pater Alex, bis hierher. Nach einer kurzen musikalischen Pause werden wir dann im zweiten Teil unseres Gespräches über das Land Haiti selbst reden. Und Sie, liebe Hörer, bleiben bitte am Ende dieses Gespräches eingeschaltet. Dann senden wir noch Ausschnitte aus der Predigt von Bischof Gregor Maria Hanke beim Begegnungstag von Kirche in Not in Eichstätt am vergangenen Sonntag. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute ist Haiti unser Thema und unser zugeschalteter Gast ist Pater Jean-Alex Normil, gebürtig aus Haiti. Und Pater Normil, wir wollen uns jetzt über das Land Haiti unterhalten. Dieses Land hat vielfältige Probleme und das liegt vor allem auch daran, dass es wenig Produktivität gibt, es gibt kaum Exporte. Wovon leben die Menschen eigentlich in Haiti?
Ja, das ist sehr interessant. No? Man spricht immer von der Armut des Landes, ja, das ist klar. Und das ist gut, dass sie das auch machen, auch die Medien. Haiti ist teilweise arm, aber niemand verhungert im Land. Also die einfache Familie, die schaffen das immer noch, ein Stück Brot zu essen, also mit den anderen Leuten, auch Nachbarn, die helfen sie.
Mhm. Ja, ja. Aber wir müssen noch kurz über die Probleme sprechen, die es dort ja ohne Zweifel gibt. Was sind denn die hauptgesellschaftlichen Probleme zurzeit?
Ja, also das Problem ist heute, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Also das grundlegende Problem in Haiti sind die fehlenden Perspektiven, ne? Kann man das schon das sagen, also Gesellschaft. Man muss die Bildung der Menschen, also besonders der Kinder, ne, fördern. Die Bildung ist der Hauptschlüssel zur Entwicklung Haitis. Wenn wir das schaffen, wirklich, und kann man gut in der Zukunft für Haiti gut hoffen.
Also Bildung ist der Schlüssel. Und dabei sind wir ja schon beim Thema Kirche. Für die Kirche ist ja gerade die Bildung auch immer eine der Hauptaufgaben in vielen Ländern weltweit. Sprechen wir jetzt über die katholische Kirche. Welche Bedeutung hat sie in der Gesellschaft, in der haitianischen Gesellschaft? Spielt sie dort eine gewichtige Rolle?
Ja, unsere Kirche, also die katholische Kirche, hat in Haiti eine besondere Bedeutung für die Menschen. Das war immer so. Egal ob reich oder arm, die Kirche versucht immer, die Menschen vor der Situation bewusst zu machen. Einfach so helfen. Manchmal die haben nicht bewusst, nur dass die diese Verantwortung, nur sie selbst das übernehmen sollen oder müssen. Also das ist die Aufgabe der Kirche, Hauptaufgabe der Kirche, diese Menschen zu begleiten. Und früher gesagt, wir sollten neue Perspektiven suchen für diese Menschen, für die Verbesserung des Landes.
Ja, also die Kirche will Hoffnung geben. Das ist so ein geistiger Aspekt des Ganzen. Die Kirche versucht aber natürlich auch konkret zu helfen. Ende 2010 wurde übrigens auch mit der Unterstützung von Kirche in Not die Initiative Prosch, ja, spricht man das so aus?
Prosch, ja.
Prosch ins Leben gerufen. Wofür steht Prosch?
Ja, also die Menschen in Haiti sollen in Wiederaufbau aktiv sein. Viele sagen so, manchmal wie warten auf die anderen und wir denken, dass die anderen bei uns kommen, um alles zu machen. Das ist nicht das Ziel heute. Also Prost ist eben für den Wiederaufbau des Landes stabilisiert, besonders für die Koordination des Wiederaufbaus der Kirche. Natürlich in Verbindung mit der Kirche weltweit.
Also den Menschen soll klar gemacht werden, dass sie ihren Beitrag leisten sollen für den Aufbau und dann zusammen mit der Kirche.
Eben, ja. Jede von uns hatte diese Verantwortung, um ein Stück zu machen.
Und die Kirche hat auch gesagt, dass der Wiederaufbau von Kirchen eine Priorität ist. Manche Hörer werden sich vielleicht darüber wundern und würden jetzt denken, naja, fördert doch lieber ein paar soziale Projekte. Warum sind Gotteshäuser jetzt in dieser Situation so wichtig? Was sagt die Kirche dazu?
Ja, also für viele, ne, das ist nicht einfach zu verstehen. Die spirituelle Dimension in Haiti spielt eine wichtige Rolle. Trotz großer Katastrophen, die Menschen, also die Gläubigen, sind sicher, dass Gott da ist. Gott ist da. Beim schlechten oder guten Momenten ist er der Einzige, der retten kann. Die Gotteshäuser sind Orte der Begegnung, der Ort von Gott und Mensch.
Und dementsprechend versucht man auch, die Gotteshäuser wieder aufzubauen.
Ja.
Jetzt sagten Sie gerade ja schon, Bildung ist so immens wichtig. Ist der Schlüssel für die Zukunft, für eine bessere Zukunft.
Ja.
Das ist natürlich Aufgabe des Staates, aber eben auch der Kirche.
Vor Ort, ja.
Ja. Was tut denn die Kirche?
Also die Kirche, also vielleicht habe ich schon darüber erzählt, die begleiten diese Leute spirituell und moralisch auch. Deswegen sagen wir so, das Glaubensleben in Haiti ist ein Zeugnis. Es schafft immer Hoffnung. Wer in Not ist, ruft Gott immer an. Der Glaube gibt den Menschen neue Perspektiven. Der Glaube schafft Gemeinschaft. Die Menschen versammeln sich immer im Gotteshaus, um gemeinsam zu beten. Deswegen die Kirche versucht immer noch, die Leute, also die Kirche zu führen. Das ist der Ort, wo man wirklich einen persönlichen Kontakt mit Gott haben kann.
Also das klingt so, dass die Menschen trotz aller Probleme, die es auf Haiti gibt, ein freudiges Glaubensleben führen.
Ja, wie gesagt, schon bei bestimmten Momenten, die sind sicherlich noch, dass Gott irgendwann helfen wird.
Mhm.
Ja.
Gibt es denn auch Berufungen auf Haiti?
Also Gott ruft jederzeit und überall, natürlich auch in Haiti. Aber die Menschen sind nicht immer bereit, um Gott zu beantworten. No? Also das ist, sage ich, in Europa. Natürlich, es gibt auch dort Berufungen, aber manchmal braucht man Zeit, no? Bei den Jugendmenschen oder die Leute, die brauchen noch mehr Zeit, no? Um zu überlegen. Und die Berichte, die Begleiter, geistliche Begleiter, die versuchen auch, diese Leute zu begleiten, damit wir auch konkret diese Berufung, no? Die von Gott bekommen haben, um das konkret beantworten.
Wie sind Sie denn zu Ihrer Berufung gekommen? Sind Sie in einer christlichen Familie aufgewachsen?
Ja, wir sind alle von Gott berufen, wie ich gerade gesagt habe. Sicherlich hat meine Familie mir geholfen, damit ich meine Berufung konkret entdecken kann. Ich bin in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen. Das hat auch geholfen. Also Zeugnis der Mitglieder meiner Pfarrei, das hat auch geholfen. Ja.
Mal einige Zahlen. Es ist noch gar nicht allzu lange her. Da gehörten über 80% der Haitianer der katholischen Kirche an.
Ja.
Jetzt sollen es nur noch knapp über 70% sein.
Ja.
Pfingstler und andere Sekten sind dort auf dem Vormarsch. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir das auch in Lateinamerika sehen. Wo sind die Gründe dafür? Was sind die Gefahren, speziell auf Haiti?
Ja, das bleibt noch zwischen 70-80%. Ja, der Durchschnitt bleibt immer noch circa beim 80% heute. Aber mit der Zeit gibt es diese Entwicklung oder Tendenz, no, dass Haiti noch mehr religiöse Konfessionen hat, sagen wir so. Viele nennen die so Protestanten, also bei uns nennen wir das so, das ist die evangelische Kirche natürlich. Und drin es gibt Baptisten und Adventisten. Ja, muss man auch sagen, dass Voodoo auch in Haiti eine bestimmte Rolle spielt. Wie Sie wissen das auch. Also die Stadtkirche bleibt immer so, wie so bleiben, ist die römisch-katholische Kirche.
Aber was heißt Voodoo? Was ist daran so typisch für Haiti?
Ja, also wir haben schon darüber von Sklavenleuten, die von Afrika nach Haiti ausgewandert sind. Also als die nach Haiti eingewandert sind, die hatten schon ihre Kultur, natürlich mit Religionen, Kultur und alles, was sie hatten, sie haben das mitgenommen und das stammt von dort, da von Afrika. Mhm. Das ist eine Religion, diese Leute damals, ja. Ja.
Ein anderes Phänomen, trotz des Rückgangs der Katholikenzahlen hat die Regierung jetzt das katholische Fest Christi Himmelfahrt als Feiertag eingeführt. Ja. Ist das auch ein Zeichen der Wertschätzung für die katholische Kirche, für ihre Arbeit?
Ja, also die Kirche und der Staat in Haiti kommen wohl zum Recht. Beide spielen eine große Rolle, kann man so sagen, in der dortigen Gesellschaft. Also, obwohl das ist nicht immer klar ist, aber kann man das klar sagen, dass die Kirche und der Staat in Haiti ja gut zum Recht kommen.
Pater ja. Elex, wir wollen gegen Ende unseres Gespräches noch ein wenig in die Zukunft blicken. Blicken wir mal in die direkte Nachbarschaft nach Kuba. Dort ist es so, die Kubaner hoffen auf eine bessere Zeit, wenn die Ära der Castro-Brüder einmal beendet ist.
Ja.
Worauf konkret kann man, wenn man das sagen kann, hoffen die Haitianer?
Das ist eine schöne, gute Frage. No? Also mit Kuba hat Haiti seit Jahren eine freundschaftliche Beziehung. Das ist ebenso mit Venezuela und andere Länder also in Karibik. Diese Beziehung zwischen den Staaten, glaube ich schon, no, sollte noch bleiben. Es ist die Einheit zwischen den verschiedenen Staaten der Karibik, wie ich gerade gesagt habe. Also das muss noch bleiben. Obwohl also die Castro-Ära vorbei ist, glaube ich schon, dass diese Beziehungen ja, werden das weiterbringen.
Eine andere Komponente ist, dass mehr als 2,5 Millionen Haitianer allein in Nordamerika leben sollen, also ausgewandert sind.
Ja.
Ist das vielleicht auch eine Hoffnung für die Zukunft des Landes, wenn es mal gelingen sollte, dort stabile Zustände herzustellen?
Ja, Zukunft des Landes ja und nein. Ja, etwa ja, 2,5 Millionen, also 3 Millionen, kann man schon sagen. So 3 Millionen Haitianer sind ausgewandert. Sie sind in mehreren Ländern verteilt. Wie Nordamerika, wie Sie gerade gesagt haben, auch Kanada, Frankreich, weil wir Französisch sprechen, und Dominikanische Republik sind Nachbarn natürlich. Im Moment wandern viele nach Brasilien aus. Das kann eine Hilfe für den Moment, ja, aber keine gute Sache für die Zukunft des Landes sein.
Mhm.
Deswegen habe ich ja und nein gesagt.
Pater Jean Elex,
ja.
Abschließende Frage. Joseph Lafontaine, das ist der Weihbischof von Port-au-Prince, hat bei einem Besuch von Kirche in Not gesagt, dass dieses verheerende Erdbeben vielleicht auch die Chance gegeben habe, jetzt enger zusammenzurücken und dass alle Haitianer sich als Einheit verstehen.
Ja.
Er sagte, es müsse Schluss sein mit dem Klassendenken zwischen Reich und Arm oder oben und unten. Sehen Sie das ähnlich, dass jetzt die Möglichkeit besteht, die Mentalität, die Herzen der Menschen zu ändern, dass es vorwärts geht, dass es aufwärts geht mit Haiti?
Ja, da vielleicht werden wir noch warten. Also die Zukunft wird das zeigen, ob das so sein wird oder nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen nun sehr vorsichtig sind, besonders beim Wiederaufbau des Landes. Noch eine Sache, man muss die Armut im Land kämpfen. Also solange die Situation so ist, ja, kann man nicht gut hoffen. Also muss man das erstmal, also die Armut im Land kämpfen. Und dann natürlich auch die Infrastruktur des Landes zu verbessern. Das wäre meine Antwort und Frage.
Pater Jean-Elex Normil, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Nicht zu danken, das gerne. Und ich bedanke mich bei euch allen, also die Medien, alle Leute, die Haiti wirklich also konkret helfen möchten, dass sie so im Namen des Menschen vor Ort, im Namen der Kinder in Haiti, bedanke mich herzlich wichtig. Also, aber nicht vergessen, wie Jesus Christus ganz klar gesagt hat, was ihr getan habt. Einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Soweit also unser Gespräch mit Pater Jean-Alex Normil aus Haiti, der jetzt als internationaler Jugendseelsorger im Erzbistum Köln arbeitet. Wer sich über sein Schulbauprojekt in Haiti informieren möchte, kann das tun über die Pfarrei St. Audomar in Frechen bei Köln. Die Telefonnummer lautet 02234-9910 und die 0. Helfen konkret können Sie auch über Kirche in Not. Das Hilfswerk hilft schon seit über 40 Jahren auf Haiti. Jetzt nach dem Erdbeben natürlich noch verstärkt. Es gibt eine Vielzahl von Projekten. Klicken Sie einfach im Internet sich mal rein unter www.kirche-in-not.de. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und die wollen wir nutzen, um Ihnen einige Ausschnitte aus der Predigt von Bischof Gregor Maria Hanke beim Kirche in Not Begegnungstag am vergangenen Wochenende in Eichstätt zu Gehör zu bringen. Ich darf mich an dieser Stelle schon einmal verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.
Liebe Freunde, Wohltäterinnen und Wohltäter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kirche in Not, liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonischen Dienst, liebe Studierende des Priesterseminars und des Collegium Orientale, Schwestern und Brüder im Herrn. Seit der Menschwerdung Gottes in Jesus wissen wir, dass sich Gottes Gegenwart und sein Heilswirken durch den Menschen kundtun. Der Mensch ist fortan Gottes Weg in die Welt. Wir, die wir auf Christus getauft sind, wir sind es, derer er bedarf, um seine heilende Liebeskraft gegen das Unheil in der Welt wirksam werden zu lassen. Ja, wir Getaufte sind Kooperatores, Mitarbeiter des Herrn in dieser Welt. Der neue Mensch ist Gottes Heilsplan für die Welt. Der moderne Mensch plant jedoch die Zukunft in eigener Regie. Wirtschaftspläne, Entwicklungspläne, Bildungspläne. Auch in der Kirche wird viel geplant. Fromme Pläne, aber auch Pläne, wie man die Kirche verändern, anpassen, modernisieren könnte. Unsere Berufung ist es jedoch, Gottes Heilsplan zu dienen, Wegbereiter des Herrn, Monstranz des Herrn zu sein. Gottes Wirken bindet sich dabei nicht an menschliche Kompetenzen. Er lässt sich nicht herbeizwingen durch noch so ausgefeilte Methoden pastoralen Handelns oder sonstiger Konzepte. Der römische Hauptmann, von dem das heutige Evangelium handelt, weist durch seinen demütigen Glauben und sein Vertrauen auf das Wort des Herrn den Weg. Sprich nur ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden. Gottes Gegenwart und Wirken bricht also durch, wo der Mensch in der Haltung des Hörens auf Gottes Stimme, auf Gottes Wort lebt, wo er für das Wort Gottes in seinen Ausdrucksformen als Wort der Schrift, als Verkündigung der Kirche wachsam bleibt und wo er schließlich sein Leben zur Antwort macht, wie Maria es einst getan hat. Dann wiederholt sich immer aufs Neue im Kleinen das Wunder der Ankunft Gottes, dass durch das, was menschlich schwach erscheint, die Gegenwart Gottes in der Welt erfahrbar wird. Das sogenannte Weihnachtserlebnis des Jahres 1947 ließ wohl Pater Werenfried van Straten erfahren, dass der Mensch Gottes Weg in die Welt ist. Pater Werenfried, in jungen Jahren ein Mensch von schwächlicher Gesundheit, war wegen seiner Verfassung kaum für geeignet befunden worden, im Prämonstratenserorden zu verbleiben. Vielleicht war er gerade durch die Erfahrung seiner Schwachheit zum Hörenden auf Gottes Stimme geworden. Vielleicht hat ihn diese körperliche Schwäche sensibilisiert. Das Hören muss ihn zu einem Gottsucher gemacht haben. Und an jenem Weihnachtsfest hatte er ihn gefunden, entdeckt im Menschen, in den Menschen, die das Grauen der Nazizeit, des Krieges und der Vertreibungen durchlitten hatten. Zwar hatte die Finsternis der Nazi-Ideologie, des Hasses und des Gegenhasses die Gegenwart Gottes auf der Erde verdunkelt. Der junge Werenfried hatte einerseits das Empfinden, dass es für Christus keinen Platz gäbe in dieser Welt, dass die Missachtung des Menschen und des menschlichen Lebens Gott den Raum genommen und die Welt ein Stück weit gottlos geworden war. Und doch entdeckte er im Nachkriegschaos Gott, der nun leidend durch die Welt ging, der Tränen vergoss, wie er einmal schrieb, in den vom Naziregime erniedrigten und in ihre Würde geschändeten Bewohnern Belgiens, ebenso in den notleidenden Flüchtlingen und Heimatvertriebenen in Deutschland. Das Leid der Menschen ist Leiden Gottes. Die Tränen der Menschen sind Tränen Gottes. Was er aus dieser Erfahrung heraus begann, war so einfach und so großartig zugleich. Wenn sich dieser Gott im Leiden hier wie dort zeigt, wenn der Mensch der Weg Gottes ist, dann müssen doch die Grenzen des menschlichen Hasses fallen. Die Gegenwart Gottes im Menschen in Not gebietet, einander zu verzeihen und zugleich einander zu helfen. Also nicht zuerst Versöhnung und dann Hilfe. Das Wissen um die Gegenwart Gottes lässt beides ineinander gehen. Geradezu kühn erschien sein Gedanke, die gegenüber den deutschen, wohlhabenderen belgischen Bauern um Speck und Lebensmittel für die notleidenden Flüchtlinge und Heimatvertriebenen Deutschlands zu bitten. Und später, als bei uns der Wohlstand einkehrte, bewegte er uns Deutsche, den unter der Sowjetmacht Leidenden im Osten zu helfen, sie in den Blick zu nehmen. Die Entdeckung der Gegenwart Gottes im leidenden Menschen setzte in Werenfried Kräfte frei und er nahm viele, viele Menschen mit auf seinen Weg zum Herrn in den Notleidenden. Drei Säulen, so scheint es mir, tragen sein Werk. Not zu lindern und zugleich der Versöhnung zu dienen. Beides ging bei ihm ineinander. Not zu lindern. Dabei blickte er nicht nur auf die materielle Not der vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in den Endvierziger Jahren in Deutschland. Er erkannte, dass Not immer auch geistliche Not ist. So organisierte er beispielsweise jene bis heute berühmte Kapellenwagen-Aktion, sodass Christen in der Diaspora regelmäßig die Eucharistie feiern konnten und einem Priester begegnen durften. Aber mit einher geht in diesem Kern des Handelns der Versöhnung zu dienen. Man könnte das Wirken Werenfrieds zusammenfassen: Übe die Liebe, hilf dem Nächsten, das ist der Weg der Versöhnung. Und aus diesen beiden Aspekten, Not zu lindern und der Versöhnung zu dienen, wächst eine neue Gemeinschaft. Füreinander da zu sein in Christus, als missionarische Existenz im Dienst der Kirche, sich je neu rufen und senden zu lassen von der Kirche. Liebe Schwestern und Brüder, Pater Werenfried macht uns mit dem von ihm gegründeten Werk Kirche in Not Mut an die Gegenwart und an das Wirken des Herrn, an das Wirken Gottes in dieser Welt zu glauben. Ich denke, das ist seine Botschaft. Gott ist gegenwärtig und es gilt, ihn zu suchen, ihm zu begegnen in den Notleidenden. Kirche in Not ist 100 Jahre nach Pater Werenfrieds Geburtstag nicht versammelt, um nun ein virtuelles Werenfried-Museum zu errichten. Wir sind vielmehr versammelt, um das, was er erkannt und angestoßen hat, in unserer Zeit fortzuführen und um Gottes Segen in dieser Feier und auch sonst zu bitten. Wir sehen diesen Weg als Beitrag zur Evangelisierung im Dienst der Kirche. Evangelisieren hat immer zu tun mit Verkündigung als einer Säule, mit Verkündigung der Heilsbotschaft, aber auch mit Verwandlung der Kultur. Der Verkündigung dienen und die Kulturen zu evangelisieren, dem diente und dient Kirche in Not seit Pater Werenfried. Wir glauben, wie Pater Werenfried, Gott ist unter uns gegenwärtig. Wir sehen ihn heute wie damals, in Freude, aber auch in Tränen, aufgrund der düsteren Wolken des Hasses, der vielfältigen Ausbeutung, des Krieges, etwa in Syrien, und des Unrechts. Aber er schreitet beharrlich durch diese Zeit und hält sich gerade nicht in den Salons und Konferenzräumen der Großen auf, nicht in den üppigen Biotopen des Wohlstands, sondern bei den Entrechteten, bei den Notleidenden, bei den Abgetriebenen, bei den Missbrauchten, bei den Alten, an die niemand mehr denkt. Diesen gegenwärtigen Gott gilt es zu entdecken. Wir wollen seine Kooperatoren sein und müssen dorthin gehen, wo er bereits ist. Durch praktizierte Liebe wollen wir der Welt die Augen öffnen für seine Gegenwart. Gott braucht Menschen, Gott braucht uns, denn der Mensch ist sein Weg in diese Welt. Daher ist diese Eucharistiefeier die Gelegenheit, in den Dank an Gott all jene Menschen einzuschließen, die Kirche in Not unterstützen, als Wohltäter, als Mitarbeiter, als Freunde. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht. Amen.